Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total. Folge 4. Wechseljahre? Was ein Scheiß!
Ja, was für ein Scheiß.
Ja. Entschuldigt unsere direkte Ansprache an der Stelle, aber Wechseljahre ist ja ein Thema, was für viele Frauen nicht ganz einfach ist.
Nee, darum darf man das auch sagen.
Genau. Wobei, also so gängige Statistiken sagen immer, so ein Drittel hat gar keine Probleme, ein Drittel hat mittlere Probleme und ein Drittel hat schwere Probleme. Das heißt, aber über die Gesamtsicht, zwei Drittel haben Probleme.
Ja.
So, und das ist ja doch wieder relativ viel.
Ich habe eine Zahl, die da lautet, 1 Milliarde Frauen sind in den Wechseljahren weltweit. Ein böser Mensch würde jetzt sagen, 1 Milliarde Frauen sind sehr wütend in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Also grundsätzlich ist das ja nichts, wo man als Frau drumherum kommt, weil es einfach die Natur sich mal überlegt hat, naja, irgendwann stellen wir da mal den Betrieb ein, blöderweise. Aber was sind denn die Wechseljahre genau?
Ja, die Wechseljahre könnte man so, denke ich, nach gängigem Verständnis in drei Phasen teilen. Erste Phase, Perimenopause.
Mhm.
Fängt unterschiedlich an, aber so in den 40ern ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie anfängt. Geht auch früher, aber dann ist es eigentlich schon eher verfrüht.
Mhm. Also so ab Anfang 40 so Anfang, könnte das so beginnen.
Genau, so in den 40ern. Ne? So. Dann zu den 50ern hin könnte es sein, dass es dann in Richtung von der Menopause geht.
Mhm.
Menopause bedeutet dann letzte Blutung und danach ein Jahr keine Blutungen mehr.
Ja, das ist dann, was man ja dann quasi eigentlich erst hinterher weiß. Ne?
So, genau.
Ist halt so weit. Ach so, das war jetzt, das
genau.
Ist jetzt, okay.
Genau.
Das Jahr ist jetzt um, tick-tack, tick-tack, okay.
Genau. Das heißt, Menopause ist nur retrospektiv festzustellen.
Ja, stimmt. Also rückwirkend.
Genau.
Rückbetrachtend.
Und Postmenopause. Ja. Ist dann die Phase danach.
Danach, genau. Wo wir noch nicht sind, nee. Vermutlich.
Wir können es beide nicht so richtig sagen.
Richtig, ja.
Weil wir beide tatsächlich es nicht so,
klar,
keine Blutung mehr,
ja,
haben.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen.
Ach so, was ich eigentlich noch sagen wollte, nachdem du gesagt hast, Wechseljahr, was ein Scheiß. Also in dieser Folge behandeln wir Frauenthemen, die mitunter vielleicht für Männer auch schwer zu ertragen sind, weil wir reden auch über Blut. Mhm. Früher bei uns im Osten haben wir immer gesagt, ja, die Männer gehen in den Krieg, weil die wollen auch mal bluten. Ich weiß gar nicht, warum. War das ein Ossi-Witz? Ich glaube, das habe ich hier nie gehört. Das gab es irgendwie nur bei uns im Osten. Männer müssen gehen in den Krieg, weil sie auch mal bluten wollen. Das ist ein Quatsch.
Nee, aber es gibt dann ja häufig hier eher so Verniedlichungen, Erdbeerwoche.
Ach du Scheiße.
Und
nein, Blutungen heißt das.
Genau.
Es sind Blutungen. Also Männer, für euch ist das jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, mitunter vielleicht für den einen oder anderen auch unangenehm. Aber vielleicht sind ja auch Männer dabei, könnte ich mir auch vorstellen, die sagen, oh, ich will das mal verstehen, warum meine Frau gerade so schräg drauf ist. Und wie lange geht das eigentlich und wann ist das vorbei? Kleiner Spoiler, es dauert Jahre.
Oh Gott.
Glückwunsch.
Ja, aber
an alle Beteiligten.
Ja, wollte gerade sagen. Also.
Nein, es ist natürlich auch für die Männer nicht einfach, aber in erster Linie ist es für uns ganz schwierig. Also, wie Saskia gerade schon sagte, nicht für jede. Es gibt auch, deine Mama hast du vorhin erzählt, zum Beispiel hatte praktisch da so durchgeflossen, geflutscht.
Ja, die versteht immer meine ganzen hormonellen Probleme, die ich so in meinem Leben habe, als Frau.
Gar nicht.
Immer eher nicht.
Okay.
Also schon meine prämenstruellen Symptomatiken, da hat sie immer eher so gesagt, so, Ach, weiß ich auch nicht, das kenne ich gar nicht.
Okay. Ja, na, das ist doch gut. Dann hat
ja,
dann,
herzlichen
dann,
Glückwunsch.
Genau, hat deine Mama auf jeden Fall Glück.
Danke, dass du es mir nicht vererbt hast.
Ja, also grundsätzlich, die Wechseljahre dauern 10 bis 15 Jahre, beginnen mit der Perimenopause und beginnen vor allem, also ich habe jetzt mehrmals schon gehört, dass viele Frauenärztinnen, jetzt sage ich auch mal Ärztinnen, weil die mir einfach grundweg gerade sympathischer sind, dass sie in der Regel so zwei Gruppen von Patientinnen haben. Die eine Gruppe ist so tatsächlich dann Anfang 40 bis Mitte 40, die eher über psychische, mentale Probleme berichten. Und die zweite Gruppe ist eher Ende 40, Anfang 50, wo das dann eher in die körperliche Problematik geht. Und das entspricht im Prinzip dem, wie man weiß, wie es so verläuft. Denn das Erste, was man so bewusst oder unbewusst mitbekommt, sind die mentalen Geschichten. Also viele Frauen haben ab Anfang 40 plötzlich Probleme, auch wenn sich äußerlich nicht unbedingt was ändert. Der Job ist der gleiche, die Kinder sind immer noch die gleiche, der Mann ist immer noch der gleiche. Also es muss sich gar nichts ändern, aber plötzlich hat man mentale Probleme, die vorher nicht da waren. Also sei es Ängste, manche haben sogar richtig Panikattacken, man ist weniger stressresistent, der Job ist einfach wahnsinnig anstrengend auf einmal und viele haben das Gefühl, dass sie permanent irgendwie vor so einem Burnout stehen, aber nicht so richtig einsortieren können. Wieso ist denn das jetzt einfach so? Wenn ich so an meine Zeit damals nachdenke, wo das so begonnen hat, habe ich das auch auf ganz viele äußere Faktoren geschoben. Und heute denke ich da anders drüber und bin mir ziemlich sicher, dass das einfach mit dem Beginn der Perimenopause zu tun hatte, nämlich der Abfall von dem Hormon Progesteron. Das ist nämlich das Erste, was so quasi sich verabschiedet und langsam winkt. Und so, das habe ich vorhin gesagt, so, also nicht so ganz krass abfällt, sondern eher so wie auf so einer leichten Babyrutsche, so ein bisschen so nach unten, ganz langsam, immer weniger und immer weniger wird. Und darum nimmt man das, glaube ich, gar nicht so bewusst wahr. Plötzlich ist ganz oft einfach viel zu viel.
Ja, ich denke, die Belastbarkeit, genau das, was du gerade beschrieben hast.
Die Stressresistenz.
Hast, ne? Ja, die Stressresistenz, die Belastbarkeit, ja. Die nimmt ab.
Ja.
Und was häufig da aber schon mit einhergeht, denke ich, was ich zumindest so aus eigener Erfahrung sagen kann, was ich so als erstes gemerkt habe, ist, dass ich auf einmal Schlafstörungen hatte, die ich wirklich, egal was in meinem Leben vorher alles los war, egal ob ich gerade belastende Lebensphasen hatte oder Prüfungsphasen oder was auch immer, ich habe immer geschlafen.
Mhm.
Immer.
Ja.
Also Stress hat sich nie auf meinen Schlaf ausgewirkt. So, ich hatte immer das Glück, dass ich trotzdem gut geschlafen habe. Und auf einmal habe ich Schlafstörungen gekriegt. Und die habe ich bis heute.
Ja.
Mal mehr, mal weniger. Aber es gibt wirklich Nächte, da bin ich 2 Stunden wach. Ich schlafe auf jeden Fall nicht mehr durch. Das hatte ich früher, wie gesagt, nicht.
Ja.
So, und da bin ich mir zu 99,9% sicher, dass das eben tatsächlich eine körperliche Auswirkung aus dieser Perimenopause ist. Aber natürlich wirkt sich auch ein verschlechterter Schlaf auch auf die Belastbarkeit aus.
Ja, ja, das ist so ein Kreislauf da.
So, ne? Weil klar, wenn ich nicht mehr so gut schlafe und trotzdem gleiche Workload, gleiche Beanspruchung, ich sage jetzt bewusst Beanspruchung und nicht Belastung, Beanspruchung über den Tag hinweg habe, kann es natürlich sein, dass ich die auf einmal als Belastung erlebe,
ja.
Obwohl sich eben, wie du gerade gesagt hast, nichts geändert hat.
Ja, ja.
Sonst an den äußeren Umständen, an der Beanspruchung.
Also das ist ja auch eins der Symptome, die am häufigsten genannt werden, wenn es um das ganze Thema Wechseljahre geht. Steht an erster Stelle tatsächlich das Thema Schlaf. Also wirklich Schlafstörung bis hin zu richtiger Schlaflosigkeit. Das Progesteron ist ein Hormon, das ganz wichtig ist für den guten Schlaf und vor allem auch für Nervenstärke. Also das Hormon bewirkt tatsächlich hat Anteil an der, tatsächlich an der Dicke der Nervenhaut, wenn ich das mal richtig, also von den Zellen, von den Nervenzellen. Das Progesteron dient dabei der Stärkung dieser Außenhaut dieser Nervenzelle, habe ich mal gelesen.
Ah.
Ja, klingt jetzt ganz souverän. Ich habe es aber auch nur gelesen, ich gebe es ja auch gerade jetzt nur so wieder. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Wechseljahre von der Natur ja, so eingerichtet wurden, was habe ich vorhin gesagt, die Produktion wird eingestellt, also sprich die Eierstöcke produzieren nicht mehr diese wichtigen Hormone wie Progesteron und Östrogen, weil die Natur gesagt hat, naja, jetzt brauchen wir irgendwann, in dem Alter braucht halt kein Nachwuchs mehr produziert werden.
Und es sind auch nicht mehr dann wirklich Eier vorhanden.
Ja,
ne?
Ja, weil, genau, die Eier.
Es ist tatsächlich so, wir kommen als Frauen ja mit der Endzahl der Eier, die wir haben, schon zur Welt.
Ja, genau.
So. Und
sagt man 200.000 oder irgendwie so was?
Nee, ich glaube sogar 1 Million, oder?
Oh, krasse Scheiße.
Okay. Am Anfang. Und das nimmt dann schon zur Pubertät hin deutlich ab.
Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, was in der Pubertät übrig ist. 500 oder irgendwie sowas, 500.000? Irgendwie sowas.
Dann war das vielleicht die Zahl, die ich gelesen hatte.
Irgend sowas. Und dann nimmt es danach, also es ist ja nicht so, dass alle diese Eier springen. Es ist ja auch nicht klar, welches dieser Eier dann springt. Das ist ja so ein bisschen immer das Spannende, wenn man mehr als ein Kind hat, dass die ja sehr unterschiedlich sind, was nicht nur daran liegt, dass dass ein anderes Spermium ist, dass das Ei befruchtet hat, sondern dass auch nicht in jedem Ei die gleichen Infos drinne stehen. So, deswegen ist das immer so ein bisschen spannend, was dann da so rauskommt.
Ja.
Aber die nehmen dann halt immer weiter ab. Die Anzahl der Eisprünge nimmt dann ab.
Ja.
So, und dann irgendwann ist bei einer Frau einfach Schluss mit den Eiern.
Ja.
So, das heißt, das geht dann, es kann natürlich passieren, dass selbst in der Perimenopause, also selbst wenn noch nicht, oder selbst wenn man die Blutung die letzte hatte und dann, weiß ich nicht, 4 Monate keine Blutung hatte, kann man theoretisch aber unter Umständen immer noch schwanger werden, wenn nicht komplett gesichert ist, dass das eben wirklich schon Menopause ist. Ist ganz wichtig, weil ne, man kann auch mit 52 theoretisch noch schwanger werden.
Ja.
So, und deswegen, ne, nie an die Verhütung, also die Verhütung nie vergessen. So rum wollte ich sagen. Nie an die Verhütung denken, genau. Nein, die Verhütung nie vergessen. Und für die unter uns, die nach der Menopause, also in der Postmenopause, Single sind und vielleicht neue Partner kennenlernen, auch da würde ich immer sehr empfehlen, zumindest das Kondom nicht zu vergessen, weil mit sexuell übertragbaren Erkrankungen kann man sich natürlich auch dann noch anstecken. Man kann dann zwar nicht mehr schwanger werden, aber das geht, bis man 80, 90, 100 und dann, wenn man gestorben ist, nicht mehr.
Finde ich wichtig. Also grundsätzlich geht dieser Beginn mit dem Progesteronabfall einher und wie schon gesagt, merkt man das am ehesten daran, dass plötzlich der Schlaf ganz arg schlimm wird. Da gehört man nämlich zu dem Club der 3 Uhr Frauen, die nachts ab 3 Uhr wach liegen und nicht mehr einschlafen können. Und es ist halt schon so, dass man auch tagsüber im Job wirklich einfach merkt, dass man ganz wenig stressresistent ist, belastbar ist, aber ansonsten noch nicht wirklich großartig irgendwelche Veränderungen merkt. Ich glaube, bei vielen fängt das dann manchmal aber schon so an, dass so Zyklen anders werden, Blutungen unregelmäßiger auftauchen, auf einmal verkürzter sind. Ich habe letzte Tage noch gelesen, es kann tatsächlich der Zyklus sich bis zu 7 Tage verkürzen, wenn das anfängt, das ganze Thema. Aber in erster Linie sind es dann erstmal wirklich diese mentalen Anzeichen, die man aber als solches noch gar nicht wahrnimmt und vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, naja, was könnten das jetzt sein? Und so bewusst denkt, ach, ich bin Anfang 40, könnten das schon die ersten Anzeichen von Wechseljahren sein? Das ist ja, also so weit sind wir ja, glaube ich, heutzutage noch gar nicht, dass man automatisch daran denkt.
Ich glaube auch, dass man da nicht automatisch dran denkt. Es ist auch tatsächlich so, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Bei mir ist zum Beispiel der Zyklus immer super kurz gewesen, vorher schon. Also ich habe einen Zyklus gehabt von der Länge 21 bis 23 Tage. Und der ist tatsächlich dann eher länger geworden, wo dann meine Gynäkologin gesagt hat, naja, aber ihr Zyklus hat doch jetzt eine ganz, der ist ja auch verkürzt. Ich so, nee, der ist nicht verkürzt, der ist jetzt verlängert. So, und dann meinte sie so, ja, aber wieso, sie sagen jetzt 24, 25 Tage, das ist doch ein verkürzter Zyklus. Ich sagte, nein, mein Zyklus war ja vorher 21 bis 23 Tage. Da war sie etwas irritiert.
Ja, ja. Also grundsätzlich sind das so, ich bin da, ich muss gestehen, da jetzt völlig raus, weil ich nehme die Pille, seit ich 17 bin und ich glaube, ich nehme durch oder habe sie durchgenommen, seit ich 20 bin oder sowas, weil es mir einfach mit den menstruellen Blutungen, mich hat das so angenervt und als der damalige Frauenarzt gesagt hat, das wäre jetzt gar kein Thema, könnte ich einfach durchnehmen. Seitdem habe ich die wirklich dann immer durchgenommen und somit habe ich gar keine Ahnung, was das angeht. Also ich konnte nie irgendwie mal zählen oder mal bewusst auf irgendwas achten, weil ich schlicht und ergreifend das durch die Durchnahme der Pille, also ohne Pause, immer komplett unterdrückt habe. Ich habe also meine Monatsblutung, seit ich 20 bin, komplett unterdrückt. Als ich, wann war das? 2018, habe ich dann die Pille durch die Spirale ersetzt. Da ist das gleich geblieben. Nach wie vor keine Blutung. Das hat der Frauenarzt aber auch gesagt, dass das so sein wird. Aber jetzt im Nachgang betrachtet, fing das tatsächlich bei mir zu dem Zeitpunkt auch mit diesen mentalen Geschichten an. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht mehr man selber. Irgendwas stimmt nicht mit einem. Aber das sind ja teilweise so diffuse Gedanken, wo man nicht jetzt unbedingt drauf kommt, dass das hormonell was sein könnte. Und bei mir war damals ein bisschen was los, weil meine Mutter verstorben ist. Sehr, sehr plötzlich. Dann kam Corona. Das Kind wurde eingeschult im ersten Lockdown. Alles war irgendwie, wir haben ein Haus gekauft, also das alte verkauft, ein neues gekauft. Das haben wir komplett saniert in sehr kurzer Zeit. Und ich habe all meine Probleme und alles, was Schlafstress anging und Belastbarkeit, ich habe das alles auf alles um mich herum geschoben, beziehungsweise ich habe einfach gesagt, okay, mir geht's nicht gut, aber es liegt daran, Mama ist tot, es liegt daran, wir haben Corona, es liegt daran, das Kind kommt in der Schule nicht klar, oh mein Gott, es hat ADHS. Also es war immer irgendwas außenrum los und darum war das bei mir auch nie so das Thema. Das fing erst vor ein paar Jahren dann an.
Ja, wobei das Drumherum, was bei dir los war, ist sicherlich nicht hilfreich gewesen.
Nee, natürlich war das nicht hilfreich, aber so ist ja nun mal das Leben. Ja, und dass man es dann, also ich im Nachhinein ja kann ja jetzt erst draufschauen und sagen, okay, es muss nicht unbedingt das Ganze drumherum gewesen sein. Das kam vielleicht noch oben drauf, aber ich habe damals ja noch gar nicht gemerkt, dass irgendwie großartig vielleicht was mit den Wechseljahren zu tun hat. Das habe ich ja, ich bin ja wirklich erst zum Frauenarzt gegangen, als es so körperlich wurde. Und dann ist man ja quasi schon einen Schritt weiter, weil wenn es körperlich wird, ist es in der Regel so, dass dann der Östrogenspiegel schon so hart gesunken ist, dass man tatsächlich unter diesen klassischen Geschichten leidet, wie Gelenkschmerzen, diese Schweißausbrüche, diese Hitzewallungen. Ich habe teilweise wirklich 6, 7, 8 Mal am Tag so schlimme Schweißausbrüche gehabt, dass ich von jetzt auf gleich echt einfach klatschnass war. Und da bin ich ja erst zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich bin in den Wechseljahren, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und rückbetrachten kann ich jetzt halt erst sagen, okay, das davor, das dieses Mentale, angefangen. Da hat das schon angefangen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das, darum finde ich das so gut, dass diese ganze Thematik mittlerweile ja auch ähnlich wie beim ADHS viel mehr besprochen wird, viel breiter besprochen wird. Also ich kann da wirklich ein Buch empfehlen, das haben vielleicht viele auch schon von gehört, von der Dr. Sheila de Lis heißt die Dame. Das Buch heißt Woman on Fire. Und die ist Frauenärztin, ich glaube aus Berlin. Die hat dieses Buch vor Jahren schon geschrieben. Und das war so ein Augenöffner für mich. Ich habe mir das dann bestellt. Ich habe das dann auch an ganz viele meiner Freundinnen geschickt und verschenkt. Habe auch alle meine Freundinnen, viele sind einfach auch etliche Jahre jünger als ich, denen bin ich damit dann auf den Senkel gegangen und habe die damit genervt. Und gesagt, wenn das dann soweit ist, dann denkt an mich. Aber ich finde einfach, dass die Thematik betrifft ja nun mal einen Großteil der Weltbevölkerung.
Total.
Das ist einfach so. Und das ist ja auch nicht so, dass das in einem Jahr vorbei ist. Das dauert lange, also wir haben ja vorhin gesagt, 10 bis 15 Jahre, es dauert sehr lange und es hat ganz, ganz viele Auswirkungen auf das tägliche Leben. Also ich habe eine Freundin, die einen wirklich sehr anstrengenden Job hatte, die in einem großen Konzern gearbeitet hat, in der Personalabteilung. Und die wirklich von einem Arzt zum anderen gerannt ist, weil sie nicht mehr wusste, warum sie plötzlich jeden Mittag praktisch zusammengebrochen ist im Job, weil sie nicht mehr konnte. Also sie war überhaupt nicht mehr belastbar. Es hat sich nichts geändert, aber sie hat sich geändert, weil sie nicht mehr belastbar war, weil sie beschissen geschlafen hat, weil alles zu viel war. Die ist von einem Arzt zum anderen gerannt und wir hatten irgendwann darüber gesprochen bei einem Abendessen und sie erzählte mir das, dass sie jetzt also quasi ja krankgeschrieben ist wegen Burnout und dass sie jetzt in eine Reha muss. Und dann habe ich irgendwann gesagt, kann das sein? Du bist doch so, also ich glaube, sie ist ein bisschen älter, ich meine, 1 oder 2 Jahre älter als ich. Kann das sein, dass du in den Wechseljahren bist? Und ich weiß noch genau, dass sie mich angeguckt hat und gesagt hat, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann ist sie wirklich zu ihrer Frauenärztin gegangen und dann haben die das geprüft, also sprich Hormone gecheckt und so weiter. Und dann ist, glaube ich, bei ihr tatsächlich auch das ADHS diagnostiziert worden. Mhm. Das ist ja sowas, wo wir jetzt natürlich auch von der Thematik her so beieinander hängen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass im Bereich oder in dem Zeitraum, wo man in die Wechseljahre kommt, bei vielen Frauen dann erst tatsächlich das ADHS auffällt, festgestellt wird, diagnostiziert wird, weil halt plötzlich was auffällt. Aber die hatte sich dann auch natürlich, hat dann Blutuntersuchungen gemacht, Hormonhaushalt bestimmen lassen und so weiter. Ja, und faktisch war es so, dass sie nämlich genau das dachte, ich habe ja keine Hitzewallung, also habe ich auch keine Wechseljahre.
Ja.
Und das ist halt wirklich nicht korrekt.
Das stimmt einfach nicht.
Man muss nicht auf die Hitzewallung warten, nein, zu wissen, dass es soweit ist.
Nein, ich persönlich habe mal schnell, nämlich den Kopf zum Klopfen, noch keine Hitzewallung. Ich hoffe irgendwie auch, dass ich da drum rumkomme, weil ja nicht jeder Hitzewallungen bekommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich... ich habe ganz viele andere Symptome, eben wie gesagt auch das Gefühl, eben nicht mehr so belastbar zu sein, die Schlafstörungen, die Gelenkschmerzen. Mhm. Und ich hatte, als ich noch, ich habe aktuell keine Gebärmutter mehr.
Aktuell? Hast du die Hoffnung, sie kommt wieder?
Nee, die ist seit einem Jahr weg und davor hatte ich aber sehr, sehr starke Blutungen und die habe ich nicht schon mein Leben lang wie andere Frauen, die jetzt unter Endometriose oder ähnlichen Problematiken leiden, sondern das ist tatsächlich in den 40ern irgendwann so mit 42 ungefähr hat das angefangen, dass ich wirklich extreme Blutungen hatte, sodass ich da auch dann angefangen habe, einen Zykluskalender zu führen, um festzustellen, wann ungefähr, wenn ich in einem Dreivierteljahr meinen Urlaub plane, ich nicht in Urlaub fahren kann, weil ich da die Blutung habe, weil das ging einfach nicht. Ich hatte so wahnsinnige Schmerzen, dass ich mich wirklich zudonnern musste mit Schmerzmitteln und sämtliche Möglichkeiten des Auffangens des Blutes, egal was, hat nicht funktioniert. Ich konnte da eigentlich wirklich am ersten Tag fast nur zu Hause sein, weil ich einfach das nicht gemanagt gekriegt
habe. Aber hast du denn die Pille genommen?
Nein.
Generell noch nie?
Doch, von 14 bis 29, 30 sowas. Aber seit ich 30 war nicht mehr.
Okay.
Ja.
Ja.
Nee, das liegt wirklich an diesen Hormonänderungen.
Ja,
ja auch, ich hatte schon immer Schwierigkeiten mit PMS. So, ne? Also dadurch, dass ich seit ich 30 war, nicht mehr hormonell verhütet habe, in keiner Form hormonell verhütet habe, kann ich ganz gut sagen, wie mein Zyklus so abgelaufen ist, weil Frauen ja tatsächlich auch, wenn sie nicht perimenopausal sind, durchaus zyklischen Schwankungen auch in ihrer Stimmung unterliegen können. Auch das ist nicht bei jeder Frau gleich, aber da gibt es jetzt auch die Diagnose, die jetzt auch gestellt werden kann, prämenstruelle dysphorische Störung, sodass eben dieses im Rahmen des prämenstruellen Syndroms, des PMS, kann ja auch wirklich so ein Absturz der Stimmung in sowas Depressives passieren. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich schon die gesamte Zeit, ich arbeite, bei vielen Frauen beobachte, wo dann eben Gynäkologen sagen, na ja, dann verschreiben wir ein Antidepressivum. Mhm. Wo ich aber persönlich immer gesagt habe, na ja, aber dann muss ich den gesamten Zyklus ein Antidepressivum nehmen für 4-5 Tage, die schwierig sind. Ja. Da muss es doch irgendwie einen anderen Weg geben, weil ich bin einfach persönlich, ein bisschen im Gegensatz dann zu dir, mhm, kein großer Fan von Tabletten. Mhm. Und ich fühle mich eigentlich grundsätzlich auch ganz gerne so, wie ich mich fühle. Mhm. Auch wenn es schwierig ist. Mhm. Weil ich dann einfach weiß, was mit mir los ist. Mhm. Das gibt mir ein bisschen mehr Kontrolle, als wenn ich Tabletten nehme und mich dann anders fühle, mhm, als ich bin. Da kann man jetzt sagen, man muss sich ja nicht umsonst quälen. Nee, bin ich auch der Auffassung, wer das möchte, super gerne. Ich persönlich, ja, nein.
Oder jemand, genau.
Genau. Und aber das ist dann so die Lösung. Oder die andere Lösung ist von Gynäkologen dann eben zu sagen, ja, dann nehmen Sie die Pille.
Ja.
So, wo ich dann gesagt habe, naja, das kommt für mich jetzt aber nicht mehr in Frage. Mhm. Ich möchte keine Hormone mehr nehmen. Und so, das war dann alleine schon damals, als ich noch meinen normalen Zyklus hatte, schon schwierig. Mhm. Und das ist einfach tatsächlich dann mit Anfang 40 nochmal heftiger geworden, mhm, wo ich dann gedacht habe, also alle PMS-Symptome, die ich so habe oder hatte, auch früher schon, weiß ich nicht, Spannen in den Brüsten oder so, mhm, das ist wirklich dann Anfang 40 viel schlimmer geworden und ab Mitte 40 wirklich so schlimm, dass ich teilweise, also ich habe meine ganzen BHs geändert, weil, mhm, ich einfach einen großen Teil des Zyklus, sage ich mal, normale BHs, die ich früher anhatte, gar nicht mehr anziehen kann.
Ja.
So, also mit Körbchen drunter oder so.
Ja. Oh, was, Hölle, Hölle, Hölle.
Wehtat. Ja. Ja, das quetscht ja nur. Ja. Also ich brauche nur noch so Bustier oder, ja, sowas. Also, ja. Nee. Also das ist ja wirklich dann eine Quälerei, mhm, und das tut ja einfach auch wirklich weh.
Ja.
So.
Ja.
Und auch das kann ja ein Symptom sein, dass solche Dinge zunehmen, also Brustschmerzen, mhm,
Wassereinlagerung,
mhm, Blutungen, ja, also verstärkte Blutungen, ja, und so weiter. Ne? Das kann auch alles perimenopausal zeigen, dass man perimenopausal ist.
Ja, was ich immer noch ganz interessant finde, die Wechseljahre bezeichnet man auch als zweite Pubertät. Weil tatsächlich ist es so, dass, du hast mir das auch mal, glaube ich, ganz gut erklärt, in der Pubertät, was man heute weiß, ist es ja tatsächlich einfach so, dass bestimmte Nerven, also die Vernetzungen im Gehirn, gekappt werden und neu eingerichtet werden. Das Gehirn wird quasi, ist erstmal, die Pubertät ist, glaube ich, so eine Art Baustelle im Hirn. Und da wird dran gebaut und dann ist das Gehirn, ich sage es mir jetzt ganz platt ausgedrückt, quasi neu vernetzt. Und so ähnlich, sagt man, soll es wohl auch in den Wechseljahren sein, dass gewisse Vernetzungen gekappt werden und neu aufgebaut werden. Das würde ganz gut dazu passen, dass manche Frauen da sitzen und plötzlich morgens wach werden, ihren Mann beim Frühstück angucken und sich denken, wer ist das und warum kaut der so komisch? Ich möchte
so
diesen Mann
der
umbringen. Also das ist ja nicht selten. Ne, wir lachen da jetzt gerade so drüber. Mhm. Aber ich kenne tatsächlich Frauen, die plötzlich so denken und sich denken, was macht der für Geräusche? Ich möchte den töten. Und die dann aber auch sagen, das kam von jetzt auf gleich. Ich wurde morgens wach und plötzlich habe ich gedacht, wer ist das? Es gibt auch Frauen, die plötzlich ihre Männer nicht mehr riechen können.
Mhm.
Die, ne, man hat das ja auch schon mal im normalen Zyklus. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so drüber so sprechen, weil einfach dieser Zyklus bei mir immer nicht so da war, wie wenn man jetzt keine Pille durchnimmt. Aber auch da ist es ja so, dass Gerüche anders wahrgenommen werden im Laufe des Zykluses einer Frau.
Ja, auch mit Beginn der Schwangerschaft, ne? Also ja, bei Hormonen.
Oh ja, Änderungen. Oh Gott.
Ja,
oh,
aber guck, da kannst du doch was mit anfangen.
Ja,
ne?
Stimmt, Sellerie. Oh.
Mit hormonellen Änderungen können sich eben gerade solche Sachen ganz massiv verändern. Ne?
Ja.
Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass als ich schwanger war, gerade so in den ersten Wochen, wenn ich irgendwo Lacke gerochen habe oder einfach nur, ich habe da in Düsseldorf gewohnt, in der Stadt auch direkt, Autoabgase.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, so, oh, das geht gar nicht.
Ja, ja, aber warum geht das jetzt auf einmal nicht mehr?
So, ne? Oder der Vater meines Sohnes, der hat geraucht damals, wenn der reingekommen ist und noch nach Rauch gerochen hat, nach Zigarette, boah, hätte ich so in die Ecke kotzen können.
Ja.
Ja, ganz schlimm.
Ja.
Und auch das Parfüm von ihm, oh, ganz, ganz fürchterlich.
Ja.
Ja, obwohl ich das vorher lecker fand.
Ja.
So, bevor ich schwanger war. Also das Parfüm fand ich ganz fürchterlich. Mhm. So, und deswegen, also ich denke, selbst wenn man jetzt das, wie du, aufgrund von einem nicht vorhandenen Zyklus, aber da kannst du ja sehen, ne, auch da hattest du durch diese starke hormonelle Änderung in der Schwangerschaft, und da passiert ja wirklich auch ganz viel.
Ja.
Ne, dass das ganz großen Einfluss auf unser Erleben hat.
Ja.
Was eben, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge schmecken, wie wir Dinge riechen, wie wir Dinge fühlen. So. Nur die Hormone.
Nur die Hormone. Naja, ich sage immer so salopp daher, Frauen sind tatsächlich Opfer der Hormone. Und zwar viel mehr als Männer. Und ich meine das genau so, weil das ist einfach ein Leben lang, ist man, also im Prinzip ab Beginn der Pubertät. Und wir Frauen kriegen leider in der Pubertät 7-mal so viele Hormone, oder es bilden sich 7-mal so viele Hormone wie bei den Jungs. Darum hat meine Mutter, meine Oma das, oder ich glaube, das sagt man allgemein so, ein Junge in der Pubertät, nee, andersrum. Wie war das denn? 7-mal, nee, Mädchen sind 7-mal so schlimm in der Pubertät wie ein Junge in der Pubertät. Ich glaube, daher kam das, weil es tatsächlich 7-mal so viele Hormone in den Körper eines Mädchens in der Pubertät einschießen und gebildet werden als bei Jungs. Also da merkt man schon.
Wobei wir jetzt auch nicht sagen wollen, also weil es sind ja tatsächlich in der Pubertät nicht nur die Hormone, sondern eben auch diese Veränderung, die tatsächlich in der also in der Perimenopause und in der Menopause nicht so drastisch sind wie in der Pubertät, diese Verkabelung, die neue, ne? Also, dass da wirklich eine ganze Zeit überhaupt nicht Risikoverhalten reflektiert werden kann. Bei den Jungen kommt dann noch dazu, dass das Testosteron, das ist ja auch schwierig, dass das eben hochgeht, und auch Testosteron macht ja risikobereiter.
Mhm.
So, dann ist das dann noch entkoppelt im Kopf. Das heißt, Mädchen sind in der Pubertät nicht ganz so, also da ist auch das Problem mit Risikoeinschätzung, ja. Aber bei Jungs ist es noch mal da an der Stelle höher.
Mhm.
So, weswegen Jungs in der Pubertät ganz oft Unfälle und so ein Zeug dann produzieren oder, weiß ich nicht, beim Fußball dann hart ineinander gehen, dann brechen die sich da gegenseitig die Rippen und weiß ich nicht, wo man sich dann denkt so, ey, meine Fresse, muss das sein. Ja.
Warum sind Männer generell einfach früher tot?
Sorry. Nein.
Sorry. Ja, ist so.
So, aber ne, also das, was Jungs in der Pubertät erleben, ist anders, denke ich, als das, was Mädchen erleben.
Mhm.
Aber ich habe jetzt ja einen Sohn, der in der Pubertät ist.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass das für ihn auch nicht einfach ist.
Na, ach, um Gottes Willen, ich will das auch gar nicht runterreden. Ich möchte hier auch nicht, aber ich meine, wir reden jetzt über die Wechseljahre,
das ist ein Frauenproblem, auf jeden Fall.
Also bei den Männern, die kommen ja auch in die Wechseljahre, bei denen sinkt auch irgendwann der Testosteronspiegel, aber der sinkt, wenn ich das richtig gelesen habe, 1% jährlich. Also das ist ja wirklich lächerlich. Da kann man, glaube ich, ganz gut mit umgehen. Aber grundsätzlich ist das einfach ein Thema, was nicht zu unterschätzen gilt. Und ich habe auch mal gelesen, dass wenn man Medizin studiert und sich dann irgendwann tatsächlich für die Frauenheilkunde, sprich für die Gynäkologie entscheidet, ist das Thema Wechseljahre, ich hoffe, es hat sich mittlerweile geändert, etwas, was irgendwie in 2 Nachmittagen abgegolten wird.
Ja, das Ding ist ja, dass das ähnlich wie Schwangerschaft ist ja keine Erkrankung.
Nee.
Und da war ganz lange eben die Haltung, ne, wenn man schwanger ist, ist man nicht krank. Und wenn man in den Wechseljahren, das hat ja jeder.
Ja.
Jede Frau.
Ja, ist ja so, auch keine Erkrankung. Ne? Ist ja keine, so.
Nee,
ja.
Aber kann trotzdem Schwierigkeiten bereiten.
Mhm.
Und insofern finde ich das ganz wichtig, da eben unter einem anderen, mit einem anderen Blickwinkel. Es muss ja nicht immer pathologische Veränderungen geben, damit es Probleme gibt.
Mhm.
Ja, also ich muss ja nicht eine Störung oder Krankheit in meinem Körper haben, damit ich Schwierigkeiten habe mit dem, was mein Körper macht.
Ja.
So. Und deswegen ist diese Definition von gesund und krank an der Stelle, finde ich, überhaupt nicht hilfreich. Und sondern eher die Frage, das ist für mich eher eine Frage von Leidensdruck, ja, nein.
Mhm.
Und das dann auch erstmal auf der Ebene ernst genommen zu werden an der Stelle und dann auch an der Stelle gesehen zu werden, dass es eben auch zu Schwierigkeiten im Erleben und in der Alltagsgestaltung führen kann.
Ja.
Wie gesagt, es muss nicht. Ne? Vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der sagt, ich habe da überhaupt gar keine Probleme. Wie gesagt, meine Mutter auch nicht. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, da freue ich mich total für euch, die ihr keine Probleme habt. Aber die, die Schwierigkeiten haben, ich finde, die müssen eben auch gesehen werden.
Ja.
Und zwar so gesehen werden, dass man nicht, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, das ist ja auch wieder dieses, da muss ja jeder durch.
Ja.
Also jede Frau durch. Und da finde ich, da habe ich halt eher tatsächlich so eine feministische Haltung. Mhm. Weil ich denke, nee, das Thema Frauengesundheit an der Stelle, weil es hat ja auch für eine Frau ganz viele Implikationen, auch das Postmenopausale an der Stelle.
Ich wollte gerade sagen, wir reden ja jetzt im Moment erstmal über die mentale Geschichte. Was ich aber noch extrem wichtig finde, ist einfach, wenn dann wirklich anfängt, der Körper das Östrogen nicht mehr in der Menge zu produzieren, weil das hat ganz viele körperliche Folgen, die in den letzten Jahren einfach nie so richtig beachtet worden, weil es ist ja natürlich wieder irgendwas, was Frauen haben, also wird es nicht wirklich untersucht und erforscht etc. pp. Das Thema haben wir ja auch schon mal gemacht, das ist ja eher so eine männliche Geschichte mit der Medizinforschung und so weiter. Aber das hat vor allem ganz, ganz massive körperliche Konsequenzen, über die man immer noch nicht hundertprozentig Bescheid weiß, aber wo wir zumindest schon mal ein Stück weiter sind. Da würde ich aber ganz gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Weil wir dann auch zu dem Thema kommen mit Hormonersatztherapien. Aber grundsätzlich ist es einfach, finde ich, sehr wichtig zu wissen, dass es nicht eben nur das Warten auf, wann ist jetzt die Hitzewallung, ich habe keine, also bin ich noch nicht in den Wechseljahren. Das ist halt völliger Quatsch. Also man muss schon oder man sollte schon als Frau auf sich hören, auch wenn ich weiß, dass das manchmal sehr schwierig ist, wenn bestimmte Umstände, äußere Umstände noch dazukommen und sowieso vielleicht gerade irgendwie, keine Ahnung, manche trennen sich in der Phase oder der Job, steht ein Jobwechsel an oder irgendwie sowas. Es gibt ja äußerliche Einflüsse, die dazu führen, dass man meint, man hat mentale Probleme wegen diesen äußerlichen Einflüssen. Aber man sollte immer auch, wenn man so auf sein Geburtsdatum guckt, immer noch im Hinterkopf haben, okay, ich bin jetzt so Anfang 40, vielleicht fängt es gerade an. Und es fängt halt eben nicht mit den körperlichen Symptomen an.
Aber es ist trotzdem auch wichtig, natürlich zu gucken, ob diese äußeren Einflüsse, also eine Trennung oder ähnliche Sachen, die haben natürlich trotzdem Einfluss darauf, das nochmal schlimmer zu machen.
Ja, ja.
Ne? Weil, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, unter zum Beispiel dem Aspekt von einem, wir nennen das dann, das bezieht sich eigentlich dann auf die Sozialisationsbedingungen, aber ich würde es jetzt darauf beziehen wollen, Vulnerabilität-Stressmodell. Vulnerabilität bedeutet Verletzbarkeit. Wenn ich als Vulnerabilität nehmen würde, ich bin in der Perimenopause und habe diese ganzen hormonellen Veränderungen schon, also das Progesteron ist schon runtergegangen, Östrogen schwankt so munter vor sich hin und dann kommt es zu einer Trennung. Da bin ich ja schon ohnehin durch das Progesteron, das schon runtergegangen ist, nicht mehr so belastbar und die Trennung, die kommt dann nochmal oben drauf. Das ist dann der Stressor. Ne? Ja. Vulnerabilität, die Verletzbarkeit wäre die Perimenopause.
Ja.
Obendrauf kommt, ist der Stressor Trennung.
Ja.
Ist ein kritisches Lebensereignis. Punkt. So. Aus der Stressforschung, ne? Also kritische Lebensereignisse sind immer Möglichkeiten, dass, wenn ich schon mit einer Vulnerabilität komme, dass meine inneren Bewältigungsmechanismen und Möglichkeiten, die ich im Laufe meines Lebens mir erarbeitet habe, nicht mehr ausreichen. So, das heißt, das kann schon sein, dass sich dann da in dem Moment erst eine psychische Störung ausbildet. So, und das ist schon wichtig, das dann auch ernst zu nehmen und sich dann auch Unterstützung zu suchen. Weil das kann eben einfach, wenn beides zusammenkommt, zu einer Überforderung dann führen. Ne? Also dass die Bewältigungs- oder auf Neudeutsch Coping-Mechanismen dann nicht mehr ausreichen. Das ist ja auch das Thema mit dem ADHS. Wenn wir jetzt denken, Vulnerabilität-Stressmodell wieder. ADHS ist schon eine Vulnerabilität, mit der ich komme. So, ne? Da habe ich aber vielleicht im Verlauf meines Lebens Spitze-Coping-Mechanismen entwickelt. Genau. Ja, weil sie nicht von Masking über irgendwie Umwege, die man sich baut, um irgendwie klarzukommen in seinem Leben. Ja. So. Und dann wäre der Stressor in Anführungsstrichen die Perimenopause.
Ja.
Die käme dann noch oben drauf. So, und dann ist auch System Overload. Ja, dann funktioniert es wieder nicht mehr. Meine Coping-Mechanismen funktionieren nicht mehr. Ganz so, wie ich es jetzt erklärt habe, ist das mit dem Vulnerabilitätsstressmodell nicht gedacht. Aber ich finde, da lässt sich ganz gut daran erklären und übertragen, dass wenn ich schon mit etwas komme, mit einer Verletzbarkeit komme, dass wenn dann eben in dem Fall, dann eben im zweiten Fall bei der ADHS, die Perimenopause der Stressor ist. Ich habe den ja gerade als Verletzbarkeit gesagt, wenn dann eben nochmal Stressoren oben drauf kommen. Mhm. Ne? So, aber der ist letzten Endes ja auch ein physiologisches Problem. Das können wir ja nicht ändern.
Nee, nee.
So, ne, die Hormone, die verändern sich einfach.
Ja.
So, aber so würde ich das, und dann, wenn ich dann, wenn ich dann zu wenig Möglichkeiten habe, oder wenn es dann einfach wirklich dadurch zu viel wird, das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie das Fass, das dann überläuft. Hm. So.
Ja.
Ne?
Also grundsätzlich könnte man ja, ich bin gerade am Überlegen, dass ich nehme ja diese bioidentischen Hormone, also die Hormonersatztherapie, die besteht ja bei mir aber aus zwei Teilen, ob man denn am Anfang, ich überlege gerade, wenn man jetzt, ich meine, wir sagen jetzt so, hört auf euch und so, und wenn jetzt jemand tatsächlich sagt so, okay, ich glaube, es beginnt bei mir, dann ist ja erstmal der Gang zum Frauenarzt, zur Frauenärztin. Jetzt kann man einfach dann nur Progesteron nehmen, weißt du das? Ist das so?
Also
erstmal zur Stärkung. Jetzt, also dieses Progesteron, was ich nehme, ist ja wirklich, das wird aus der Sojawurzel hergestellt. Also es ist tatsächlich biologisch, aber es ist ein biologisch nachgebautes Hormon. Ist und bleibt damit ein Hormon.
Also das Problem ist ja, dass das ich sehe, ist, dass nicht klar ist, wenn das Progesteron schon runtergeht, was mit dem Östrogen ist.
Mhm.
Weil das schwankt dann ja auch schon runter vor sich hin. Mhm. So, das heißt, ich vermute, also ich weiß, dass bei mir, wie alt war ich denn da? 42 oder so? Dass mir der Gyn genau das, was du hier stehen hast, dieses Utrogest, auch verschrieben hat. Mhm. Und gesagt hat, ich soll das immer abends nehmen.
Mhm.
Ich habe das überhaupt nicht gut vertragen. Ich bin da, weil er gesagt hat, dann schlafen sie ganz super und alles ist ganz toll. Ja, es war bei mir aber persönlich nicht ganz super. Ich habe mich dann wie fremdgesteuert gefühlt und das ist so ein Gefühl, das mag ich einfach nicht. Ja, kann auch sein, dass ich dem nicht positiv genug gegenüberstand. Ne? Dann hat das natürlich auch eine andere Wirkung, als wenn man da denkt, das ist jetzt mein heilbringendes, heiliger Gral. Also
wenn ich das nicht nehme, dann schlafe ich auch beschissen.
So. Ne? Das heißt, es hat auch immer was so mit der inneren Bereitschaft zu tun, das auch annehmen zu können.
Ja, ich glaube, da bin ich ja sowieso sehr, sehr open.
So, und ich eben nicht, aber ich weiß, dass er mir damals nur genau das, was du hier stehen hast, verschrieben hat.
Ja, also es würde halt tatsächlich auch gehen. Oder man kann natürlich auch erstmal generell auf so einer, ich sag mal, rein pflanzlichen Geschichte, ohne dass man damit zum Arzt muss, probieren. Also ich weiß noch, meine Mutter hat damals auch viel mit Baldrian und sowas probiert, das irgendwie hinzukriegen. Das hat bei ihr nicht funktioniert tatsächlich.
Nee, es gibt da ja auch mittlerweile einschlägige Seiten, wo ihr googeln könnt, wenn es euch interessiert, die Supplements anbieten für perimenopausale Geschichten, so Ashwanga und so Geschichten, die dann ausgleichend beruhigend wirken sollen und gemischte Sachen, wo dann Ashwanga, Jamswurzel und ähnliche Geschichten drin sind, könnt ihr euch ja, also da findet man mittlerweile sehr, sehr viel im Netz, wenn man da sucht und da gibt es sehr viele Anbieter und genau. Da
ja, ich habe ja auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, Traubensilberkerze, Salbei, Granatapfelextrakt, Hopfen, Mönchspfeffer, generell Sojaprodukte, aber nichtsdestotrotz muss man da auch wegen Wechselwirkung mit irgendwelchen anderen Sachen, die man vielleicht aus medizinischer Sicht nehmen muss, würde ich das jetzt nicht einfach so in der Apotheke kaufen und mal fröhlich loslegen. Ich würde trotzdem da eher nochmal.
Ich denke auch, dass nachfragen. Es grundsätzlich besser ist, immer das abzustimmen, insbesondere wenn man schon Medikamente nimmt oder wenn man zum Beispiel auch in der Vorgeschichte, in der Familiengeschichte einen hormonsensitiven Brustkrebs zum Beispiel hat, ist das ganz wichtig, weil dann darf man in der Regel gar nichts von, also jetzt Mönchsverfahren so, ja, aber nichts, was in Richtung Östrogen geht, weil das sind dann östrogensensitive Tumoren und das ist dann, wird sehr kritisch gesehen.
Ja.
So, ja. Von eigentlich allen Gynäkologen, die ich kenne. Und insofern, genau, ist es immer besser, weil nur weil es pflanzlich ist, heißt es ja nicht, dass es nichts macht. Und nicht Wechselwirkungen haben kann. Deswegen, also mit Eigenmedikation bin ich persönlich immer eher vorsichtig.
Ja, ich nicht, aber ich sage das trotzdem. Sag vorsichtig. Ich bin da immer ein bisschen blauäugig, glaube ich.
Wir können da aber auch, denke ich, in der nächsten Folge noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, also wie gesagt, dieses mit dem Östrogen-Mangel, der dann einhergeht mit schlimmen Dingen. Also ihr könnt ja mal was googeln. Ich möchte das jetzt nicht erklären. Das nennt sich vaginale Atrophie. Also als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, Halleluja! Lieber Gott, vielen Dank dafür, dass es sowas gibt. Du guckst, du hast es mal gegoogelt.
Nee, ich weiß, was es ist. Und ich kenne auch Frauen, die das haben.
Ja.
Und
also das ist ja wirklich, also wirklich, da denkt man ja echt, na, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank dafür, dass ich eine Frau geworden bin. Was für ein Scheiß.
Jetzt muss man fairerweise sagen, dass wenn das Testosteron runtergeht.
Ach komm, jetzt hier mal kein Mitleid mit den Männern, ne? Ehrlich jetzt, also wirklich, Männern geht es immer noch zu gut. So, das ist das Wort zum Sonntag hier. In der nächsten Folge geht's weiter. Wechseljahre war es ein Scheiß, Teil 2. Aber da reden wir dann mehr um tatsächlich so körperliche Probleme und auch, was mache ich denn dann? Wo gehe ich denn dann hin?
Genau.
Was kann ich denn dann tun? Weil Frauenarzt ist ja leider nicht gleich. Frauenärztinnen. Ich versuche gerade zu gendern, das geht gerade total in die Hose. Also Frauenärzte und Frauenärztinnen sind ja nun mal nicht alle gleich. Leider. Und von daher quatschen wir da nochmal drüber.
Genau.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschüss.